Spätabends, Montag, 9. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Aus Gründen, die Permulis nicht die Bohne konnte, schien Otto Stiles da drinnen in Dr. Dolores Rusks Büro zu sein und deutlich nach deren Bürostunden mit Dr. Rusk zu konnektieren. Im Vorbeikommen blieb Permulis an der Tür stehen. Nischen Einschätzung wäre, nach unserer gemeinsamen Arbeit an deiner Angst vor Gewichten, Otto, dass du eine suboptimale Anpassungsfähigkeit zeigst, wie viele Männer und besonders Sportler. Du leidest an einer Kontraphobie. Angst vor Linoleum? Das war unverkennbar, das langgezogene Näseln des Schattens da drinnen hinter dem Holz der Tür. Auf der Ebene der Objekte und einer projektiven, kindlichen Omnipotenz, die dich in Bezug auf deine Gedanken und die Reaktionen von Objekten auf deine narzisstischen Wünsche in einer magischen Gedankenwelt leben lässt, präsentiert sich die Kontraphobie als die Wahnvorstellung einer bestimmten Instanz oder Kraft, die verdrängte traumatische Erlebnisse kompensiert, die mit fehlender Kontrolle zu tun hatten. Wegen Linoleum. Mein Vorschlag wäre, wir vergessen mal das Linoleum und Objekte im Allgemeinen. Nehmen wir zum Beispiel ein analytisches Modell. Dann sind die Traumatypen, die kontraphobe Reaktionen abdecken, nahezu ausnahmslos präödipaler Natur. Beziehen sich also auf eine Phase, in der Objektbesetzung ödipal und symbolisch ist. Ein Beispiel wären Kinderpuppen oder Actionfiguren. Ich spiele mit keinen beschissenen Actionfiguren.
G.I. Joe wird typischerweise als Imago des mächtigen, aber antagonistischen Vaters besetzt, der militärische Mann, wobei G.I. sowohl das generelle Imaginäre einer Waffe repräsentiert, die das Kind in der ödipalen Phase zugleich begehrt wie fürchtet, als auch das wohlbekannte medizinische Akronym für den Gastrointestinaltrakt darstellt, mit all den damit einhergehenden analen Ängsten, die Verdrängung erfordern, ob des in der ödipalen Phase erfahrenen Wunschs nach Kontrolle des Stuhlgangs, um die Mutter zu beeindrucken oder, Zitat, zu gewinnen, Zitat Ende. Und Barbie wäre die offenkundig reduktivste und phallozentristischste Reduktion der Mutter auf einen Archetyp sexueller Funktion und Verfügbarkeit, eine Imago also der ödipalen Mutter als Bild. Soll das heißen, ich würde Objekte überbewerten? Das soll heißen, in dir steckt ein sehr kleiner Otto mit gravierenden Liebesentzugsproblemen und der große Otto sollte ihm Zuwendung und Aussöhnung entgegenbringen und sich keinen Omnipotenzfantasien hingeben. Ich bin nicht omnipotent und ich will keine scheiß Barbiepuppe nageln. Dann stieg die Stimme des Schattens an und brach, als er etwas über sein Bett sagte. Die Klinke der Bürotür von Dr. Rusk war mit einer nicht leitenden gummierten Hülle überzogen. Auf der Tür standen Dr. Rusks Name, akademischer Grad und Titel und darunter hing eine Petit Point-Stickerei, die ein kleines Herz in einem großen Herzen zeigte und darunter die kursive Ermahnung, nimm heute liebevoll dein inneres Kind an, was die kleineren Kinder in der ETA rätselhaft und verwirrend finden. Als Pemulius in der impertinentesten Tracht, die er hatte zusammenwürfeln können, durchs Foyer vom Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäude ging, blieb er aus Gewohnheit zunächst vor der schweigenden, verschlossenen Tür zur Krankenstation stehen und dann vor Rusks Tür mit der Lichtritze unten. Er trug eine kastanienbraune Fallschirmspringerhose mit breiten grünen Längsstreifen an den Seiten, deren Aufschläge er in fuchsienfarbene Socken über uralte und radikal uncoolen Clarks Wallabies mit schmutzigen, radiergummiartigen Sohlen gestopft hatte. Er trug einen orange-roten Rollkragenpullover aus Kunstseide unter einem englisch geschnittenen Sportsakko mit ocker-purpurroten Rautenkaros. Er trug Navy-Schultertressen vom Rang eines Leutnants zur See. Er trug seine
Segelmütze, deren Schirm er aber in einem Nullpeilerwinkel hochgestellt hatte. Eigentlich sah er weniger impertinent als jämmerlich geschmacklos gekleidet aus. Dr. Rusks Tür fühlte sich an seinem Ohr kühl an. Als Pemolis ging, war Jim Troeltsch gerade Schlaftrakt B runtergekommen und hatte gesagt, Pemolis sähe verkatert aus. Hinter der Tür bedrängte Rusk Stice seine Wut beim Namen zu nennen. Und Stice schlug vor, sie Horatsch zu nennen, nach dem verstorbenen Vorstehhund seines alten Herrn, der einen Kojotenköder gefressen hatte, als der Schatten 9 war und der ganzen Stice-Sippe drüben in Kansas sehr fehlte. Die alten Wallabies stammten noch aus der unvollendeten Internatskarriere von Pemulis großem Bruder und wiesen an den Sohlenrändern popelähnliche kleine Griebel aus schmutzigem Gummi auf. Die Socken gehörten Jenny Besch und sie hatte ausdrücklich gesagt, sie wolle sie gewaschen zurückhaben. Die karierten Ärmel des Sportsackos waren etliche Zentimeter zu kurz und enthüllten gerippte Aufschläge aus orange glänzendem Acetatester. Im Untergeschoss vom Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäude war es totenstill. Es war ungefähr 21 Uhr, eigentlich obligatorische Hausaufgabenzeit, und Hades Team war schon nach Hause gegangen. Aber die Hauswarte der Friedhofsschicht waren noch nicht da. Geräuschlos bewegte sich Pemulis von Nordosten nach Südwesten über den Velurteppich des Foyers. Außer den Lichtritzen unter ein paar Türen war das Foyer der ETA pechschwarz und die Ausgänge der Academy waren abgeschlossen. In der Nähe der Pokalvitrine an der Nordwand war eine seltsame Fahrzeugform auszumachen. Aber Pemulis blieb nicht stehen, um sich das näher anzuschauen. Er hob die kleine Südwesttür des Foyers beim Öffnen etwas an, damit sie nicht quietschte, betrat den Empfangsbereich der Verwaltung und schnippte mit den Fingern leise vor sich hin. Beschwingte Musik ging ihm durch den Kopf. Tavis Empfangsbereich war leer und duster und die Tapetenwolken waren jetzt sturmfinster. Es war nicht ganz still. Aus der Tür von Mrs. Ink und durch die Ritze unter Tavis Innentür drang Licht. Lateral Alice Moore war nach Hause gegangen. Pemulis schaltete ihr drittes Gleis ein, spielte mit ihrem Stuhl und sah rasch die einzelnen Stapel auf ihrem Tisch durch. Die Sprechanlage einzuschalten kam nicht in Frage. Zwei ihrer 5 Schubladen waren noch immer abgeschlossen. Pemulis sah sich um, steckte noch einen Minzbonbon in den Mund und saß still da, während Moors Stuhl
auf dem Gleis hin und her glitt. Seine Finger bildeten ein Spitzdach unter seiner Nase und er dachte nach. Das Licht schien durch die Ritze unter Tavises Innentür, weil die Außentür offen stand. Pemulis musste nicht mal ein egal wie beschaffenes Ohr ans Holz der Innentür legen. Er hörte das Zischen und Hochgeschwindigkeitssirren von Tavises Stairblaster und dessen atemlos wegbleibende Stimme. Tavis war ganz offensichtlich allein. Tavis hatte ganz offensichtlich kein Hemd an, ein ETA-Handtuch um den Hals geschlungen und die Haare bildeten an einer Seite des kleinen Schädels einen schweißnassen Vorhang, während er rannte, um mit der Maschine Schritt zu halten, die alle nur an eine vom Satan besessene Rolltreppe bei Verlins erinnerte. Er trieb sich mit einem schnellen, rhythmischen Singsang an, der für Pemulis entweder wie totale Sorge oder wie banale Sorge und so weiter klang. Pemulis sah Tavises Schmerbauch und die Fetttittchen vor sich, die beim Laufen auf dem Stairblaster auf- und abhüpften. Er hörte die plötzlich gedämpfte Stimme, wenn sich der Mann wohl mit dem Handtuch den schiefen Schnurrbart abtupfte. Tavises Türklinke hatte keine isolierende Gummihülle, fiel ihm auf. Der Gürtel von Pemulis' Tracht bestand aus mit schinzigen, falschen Navajo-Perlen besetztem Plastik. Chip Sweeney hatte ihn an einem der Souvenirstände beim Whataburger im letzten Herbst gekauft und später bei einer Tennis-als-Glücksspielsitzung von Pemulis' großer Kumpelgruppe an diesen abtreten müssen. Das Perlenmuster war im Orange und Schwarz eines Gila-Monsters gehalten, aber das Orange hatte einen anderen Farbton als Pemulis' Rollkragenpullover. Er konnte es nie lassen, einen Minzbonbon zu zerbeißen, wenn der erst zu einer bestimmten Größe und Textur zusammengelutscht war. Das türlose Büro der Studiendekanin war ein grell flammendes Rechteck. Das Licht ergoss sich aber nicht sehr weit ins Empfangsareal. Der Näherkommende hörte Geräusche im Büro, aber eigentlich keine Wörter. Pemulis prüfte seinen Hosenschlitz, schnippte mit den Fingern unter der Nase, verfiel in einen geschäftsmäßigen Gang und klopfte laut an den türlosen Pfosten, ohne aus dem Schritt zu kommen. Der dickere, blaue Velourteppich im Büro verlangsamte ihn ein wenig. Als er ganz drin war, blieb er stehen. Der U18er John Wayne und Hal's Mumsley Wumsley waren beide im vorderen Büroteil.
Sie waren etwa 2 Meter voneinander entfernt. Der Raum wurde von der Deckenbeleuchtung und 4 Stehlampen erhellt. Der Seminartisch und die Stühle warfen ein kompliziertes Schattenmuster. Auf dem ansonsten leeren Seminartisch lagen 2 selbstgemachte Pompons aus geschreddertem Papier und die anscheinend amputierten Griffe 2er Holztennisschläger. John Wayne trug einen Footballhelm, leichte Schulterpolster, einen Sportler-Tiefschutz von Russell, Socken, Schuhe und sonst nichts. Er bückte sich im klassischen Three-Point-Stance des American Football. Inks unglaublich große und gut erhaltene Mutter Dr. Avril E. Candenza trug ein knappes grün-weißes Cheerleader-Kostüm und hatte eine von de Lins großen Trillerpfeifen um den Hals hängen. Sie blies in die Pfeife, der aber anscheinend das Kügelchen fehlte, denn kein Pfiff kam heraus. Etwa 2 Meter von Wayne entfernt grätschte sie, ihm zugewandt, auf dem dicken Velourteppich fast in den Spagat, den einen Arm erhoben und vorgeblich pfeifend, während Wayne das klassische tiefe Grummeln US-amerikanischer Footballspieler hervorbrachte. Pemulis zog eine ziemliche Show ab, wie er den Nullpeilerschirm der Segelmütze zurückschob, um sich blinzelnd am Kopf zu kratzen. Nur Mrs. Ink sah ihn an. »Ich verschwende am besten gar nicht erst die Zeit der Anwesenden mit der Frage, ob ich störe«, sagte Pemulis. Mrs. Ink schien zur Salzsäule erstarrt. Ihre eine Hand war noch erhoben, die grazilen Finger gespreizt. Wayne verrenkte sich den Hals, um Pemulis unter seinem Helm anzusehen, ohne den Three-Point-Stance aufzugeben. Die Footballgeräusche verhallten. Wayne hatte eine schmale Nase und eng beieinander liegende hexige Augen. Er trug einen Gebissschutz aus Plastik. Die Muskulatur seiner Beine und Pobacken zeichnete sich klar ab, während er sich vorbeugte und die Knöchel belastete. Weit weniger Zeit verstrich im Büro, als es den Anschein hatte. »Hatte gehofft, Sie hätten kurz Zeit für mich«, sagte Pemulis zu Mrs. Ink. Er stand in strammer Schuljungenmanier da, die Hände sittsam vor dem Hosenlatz gefaltet, was bei Pemulis impertinent wirkte, diese Haltung. Wayne richtete sich auf und schritt nicht ohne Würde zu seinen Kleidungsstücken. Der säuberlich zusammengefaltete Trainingsanzug lag auf dem Tisch der Dekanin hinten im Büro. Der Mundschutz
war am Gesichtsgitter befestigt und baumelte herab, wenn man den Helm abnahm. Der Kinnriemen hatte mehrere Schnallen, die Wayne öffnen musste. »Macht sich gut, der Helm«, sagte Pemulis. Wayne zerrte die Trainingshose über einen Schuh und antwortete nicht. Er war so durchtrainiert, dass die Tiefschutzriemen in die Pobacken nicht einmal einschnitten. Mrs. Incandenza nahm die stumme Pfeife aus dem Mund. Sie grätschte immer noch im Spagat auf dem Boden. Pemulis zog eine ziemliche Show ab, den Blick nicht südlich von ihrem Gesicht abschweifen zu lassen. Sie schürzte die Lippen, um sich Haare aus den Augen zu pusten. »Ich könnte mir denken, dass es höchstens 2 Minuten dauert«, sagte Pemulis und lächelte.